Deutschlandfunk. Der Tag.
Keine ganz leichte Entscheidung da heute im Bundestag. Das mit der Organspende und mit der Frage, wie viel Druck der Staat da machen darf. Viele ganz schön eindrückliche Sätze habe zumindest ich da gehört für die beiden Lösungen, die die Abgeordneten da präsentiert haben. Hier zum Beispiel Gitta Connemann von der CDU.
Wir entscheiden heute über Zeit. Nicht nur Wartezeit. Wir entscheiden heute über Lebenszeit.
Gitta Connemann, die wollte die Widerspruchslösung. Das hätte geheißen, jeder, der vorher nicht ausdrücklich widerspricht, kann zum Organspender werden. Das wurde abgelehnt im Bundestag. Ein deutliches Ja hat es dagegen für die Zustimmungsregelung gegeben. Damit bleibt ungefähr alles so, wie es bis jetzt auch ist.
Wir sagen, eine Spende muss eine Spende bleiben.
Da hören wir Hilde Mattheis von der SPD.
Ein aktiver, freiwilliger und selbstbestimmter Akt von Menschen, die in einem Höchstmaß von Solidarität für andere Menschen etwas geben.
Also, es bleibt dabei. Auch in Zukunft ist niemand gezwungen, einen Organspendeausweis auszufüllen. Aber wir werden wahrscheinlich ab jetzt häufiger dran erinnert. Das ist gleich unser erstes Thema. Thema Nummer zwei heute, der Kohleausstieg. Der kommt jetzt definitiv 2038. Und die Kraftwerksbetreiber, die bekommen jetzt nochmal richtig Kohle. Sorry, ganz schlechtes Wortspiel. Geld dafür, dass sie ihre Kraftwerke stilllegen.
Die Regierung hat noch immer nicht verstanden, was klimapolitisch und gesellschaftlich sinnvoll und notwendig ist.
Findet Anton Hofreiter von den Grünen. Auch dazu also gleich mehr. Alles an diesem Donnerstag, den 16. Januar 2020. Hier ist Tobias Armbrüster. Hallo. Also der Bundestag hat entschieden, beim Thema Organspende ändert sich nichts Grundsätzliches. Trotzdem waren da im Bundestag heute noch einmal, fand ich zumindest, ein paar sehr interessante Argumente zu hören. Und das hat sich ganz genau für uns Volker Fintamer angehört. Hallo Volker.
Hallo, grüße dich Tobias.
Volker, war das eine spannende Debatte heute?
Naja, ich würde schon sagen, wir haben gewiss schon hitzigere Debatten im Bundestag erlebt. Das, was es interessant gemacht hat, war ja, dass es eine offene Debatte war, dass es also keinen Fraktionszwang gab, dass Abgeordneten je nach ihrer persönlichen Entscheidung dort auftreten durften. Und das hat sich zum Beispiel an zwei Rangfolgen ganz deutlich gezeigt. Es fing an, Karl Lauterbach, SPD, der für die Widerspruchslösung geworben hat. Danach kam Hilde Mattheis, SPD, die gegen die Widerspruchslösung argumentiert hat. Und das Gleiche wiederholte sich dann auch am Ende der Debatte. Da trat als vorletzter Sprecher auf Hermann Gröhe, Ex-Gesundheitsminister, gegen die Widerspruchslösung. Und ihm folgte dann Jens Spahn, der amtierende Gesundheitsminister, der für die Widerspruchslösung argumentiert hat. Und so konnte man das quasi fast durch alle Fraktionen nachvollziehen. Da gab es immer wieder Redner von den 24, die insgesamt reden dürften, die pro und oder contra gesprochen haben. Und so hat sich dann die ganze Debatte manifestiert. Aber es gab, glaube ich, eine zentrale Aussage am Anfang von Annalena Baerbock, die klar gesagt hat, sie sei zwar für diese erweiterte Zustimmungslösung, aber alle Bemühungen zielen am Ende darauf, dass es zu mehr Organspenden in Deutschland kommt. Da waren sich, glaube ich, alle einig und insofern war die Debatte in dieser Frage zumindest nicht kontrovers.
Okay, Volker, wir können jetzt nicht in die Köpfe von den Abgeordneten reinschauen, aber was ist denn dein Gefühl, dein Eindruck? Haben sich da tatsächlich während dieser Debatte nochmal Abgeordnete ein neues Bild gemacht, nochmal umentschieden?
Nein, das glaube ich nicht. Also dafür war ja die Debatte insgesamt zu lang. Die erste Auseinandersetzung dazu gab es ja schon im vergangenen Herbst gab es ja die erste Debatte dazu. Und die Debatte insgesamt wurde ja vom Gesundheitsminister vor bald einem Jahr angestoßen, dass sich da was ändern müsse. Und insofern hat sich da in der ganzen Zeit jeder schon sein Bild gemacht. Was ich aber heute besonders auffällig war und was, ich glaube ich, auch der Grund ist dafür, dass es dann doch zu einer so starken Ablehnung der Widerspruchs Lösung kam, ist es die Frage des Selbstbestimmungsrechts der Betroffenen, also der Menschen, die Organe spenden sollen oder nicht, dass das eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Im Moment muss sich jeder von uns ja entscheiden, ganz bewusst entscheiden, will ich das oder will ich nicht. Die Widerspruchslösung hätte das ja ein gutes Stück weit umgekehrt. Auch da kann man sich entscheiden, kann man sich eintragen lassen, wenn man nicht will. Aber was ist mit denjenigen, die sich aus welchen Gründen auch immer noch nicht entschieden haben? Sie würden automatisch zu Spendern werden. Und das sehen halt viele als ein ganz großes Risiko an, zumal man ja bei allen anderen Fragen immer wieder gefragt werden muss. Der Arzt, der dir eine Spritze geben will, der muss dich fragen. Wenn dir irgendeine Internetfirma regelmäßig Werbeprospekte zuschicken will, die müssen dich fragen, willst du das haben? Und in dem Fall würden dir eventuell die Organe entnommen werden, nur weil du es versäumt hast, Nein zu sagen. Und das war, glaube ich, vielen tatsächlich ein Dorn im Auge, weil das eine Umkehrung aller unserer bisherigen Zustimmungsverhältnisse wäre. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Grund dafür, dass es eben zu dieser deutlichen Ablehnung kam.
Okay, Volker, wenn wir da jetzt schon so en Detail sind, darf ich dich mal fragen, welche Lösung hättest du denn eigentlich gut gefunden?
Also ich wäre in jedem Fall auch für die erweiterte Zustimmungslösung, genau auch aus diesem Grund, weil ich es für schwierig halte, eine Form von Automatismus einzuführen. Alle, die sich bewusst damit auseinandersetzen, würden auch im Fall einer Widerspruchslösung für sich eine Entscheidung treffen, also sich eintragen lassen oder nicht eintragen lassen. Aber es wird viele Menschen geben, die sich über so etwas Gedanken machen, wenn es wirklich vor der Tür steht, wenn die Frage konkret gestellt wird. Und viele werden auch vergessen haben, sich einzutragen. Und die und deren Angehörigen werden dann in der Situation automatisch damit konfrontiert, dass der betreffende Mensch, der verunfallt ist, möglicherweise zum Organspender wird, obwohl das vielleicht gar nie gewollt wurde, weil es nie diskutiert wurde. Und das finde ich dann doch sehr fragwürdig. Da bin ich immer für eine freiwillige Lösung. Die Menschen müssen schon wissen, was sie mit ihrem Tod machen wollen oder nach ihrem Tod machen.
Das ist sehr interessant, Volker, dass du das so erklärst, weil ich habe so ein bisschen bei Phoenix die Debatte mitverfolgt, sicher nicht so ausführlich wie du, aber die paar Redner, die ich gehört habe, die haben mich komischerweise überzeugt. Ich war vorher, vor dieser Debatte, so ungefähr deiner Ansicht auch. Also man darf das nicht zulassen, dass jemand, der einfach versäumt, sich zu entscheiden, dass der automatisch zum Organspender wird. Aber ich fand dann einige von den Beispielen, die da genannt wurden, so eindrücklich, dass ich mir hinterher gedacht habe, ja, ich meine, kann man das nicht eigentlich von jedem erwarten, dass er sich zumindest einmal Gedanken über diese wichtige Frage macht und dann eben das Kreuzchen setzt auf dem entsprechenden Formular. Das war so mein Moment bei dieser Debatte heute Morgen. Deshalb, ich fand das teilweise sehr eindrücklich.
Prinzipiell ja, da habe ich nichts dagegen. Natürlich soll sich jeder entscheiden. Und das haben ja auch viele Menschen, einen Spendeausweis und anderes bei sich. Die Bereitschaft liegt ja bei 84% in der Gesellschaft. Natürlich haben die dann nicht automatisch einen Spendeausweis bei sich. Das könnte sich aber jetzt mit diesem Online-Register verbessern. Aber der Umkehrschluss ist doch wichtig. Was passiert mit den Menschen, die sich nicht entschieden haben, die sich eben noch keine Gedanken gemacht haben? Wenn die aber in die Situation kommen, dann greift eben dieser Automatismus.
Volker, wenn ich dich da unterbreche. Wenn ich dann sagen würde, ja, aber können wir das nicht von jedem erwarten, dass er sich in dieser entscheidenden Frage einmal Gedanken macht? Sollte das nicht jeder, der über 18 ist, tun?
Ja, aber so etwas passiert unvorhergesehenermaßen. Es passiert zum Beispiel jetzt, wenn ich aus der Haustüre gehe und laufe vor ein Auto und schon bin ich ein möglicher Kandidat für eine Organspende, dann sieht die Situation ganz anders aus. Meine Familie wüsste jetzt nicht, wie ich mich entschieden habe, weil wir, doch, sie wüsste schon, aber ich stelle mir immer nur diesen Fall vor, dass dann plötzlich unvorhergesehene Ereignisse kommen und Menschen sich eben noch nicht entschieden haben und dann greift ein Automatismus, den viele vielleicht in dieser Situation nicht gewollt haben. Ich hatte vorhin nach meinem Beitrag in der Mittagssendung, also heute Nachmittag, ein Anruf von einem empörten Hörer, der sofort sagte, wo kann ich mich gegen diese Widerspruchsregelung sofort eintragen? Ich will meine Organe unter diesen Umständen nicht mehr spenden. Und ich glaube schon, dass es auch zu einer Widerstandswelle gekommen wäre in Deutschland, wenn es zu dieser Widerspruchslösung gekommen wäre, weil das die Menschen als einen zu starken Eingriff in ihr Selbstbestimmungsrecht empfinden. Was ja allen nichts darüber aussagen soll, dass es wichtig ist, die Organe Bereitschaft zu stärken in diesem Land. Und da will ja auch der neue Ansatz auch wesentlich dazu beitragen.
Da müssen wir jetzt noch drüber reden. Was ändert sich denn jetzt oder ändert sich überhaupt irgendwas? Vielleicht kannst du erst mal beschreiben, was zugestimmt wurde jetzt ja diesem anderen Vorschlag, der Zustimmungsregelung eben. Kannst du kurz beschreiben, was der beinhaltet?
Ich würde das als erweiterte Zustimmungsregelung beschreiben. Das ist die Art und Weise, wie wir es bisher haben, also freiwillige Spendeausweise. Und der zentrale Unterschied für mich ist, dass es A, ein bundesweites Spendenregister geben soll, wo jeder sich eintragen lassen kann, der die Bereitschaft dazu hat, Organe zu spenden, damit das dann schnell hinterlegt und abrufbar ist. ist und man nicht den Spendeausweis irgendwann wie zusammensuchen muss. Und der zweite Punkt ist, dass die Menschen regelmäßig abgefragt und damit konfrontiert werden sollen. Auch da bekam ich vorhin einen Leserbrief zurück. Da sagte man mir, in England passiert das beispielsweise automatisch bei der Ausgabe von Führerschein und anderem mehr, dass die Menschen gefragt werden, ob sie Spender sein wollen oder nicht. Und diese Aussage wird dann in einem zentralen Register hinterlegt. Das wäre eventuell schon ein großer Fortschritt gegenüber dem bestehenden System, wo man zwar seinen Spendeausweis ausfüllen kann, aber den hat man dann irgendwo verlegt und keiner weiß in der Situation, in der es ja dann tatsächlich darauf ankommt. Da handelt es sich ja jeweils um Minuten und nicht um Stunden, in denen das eigentlich schon relativ schnell entschieden werden muss, darauf ankommt. Und dann weiß niemand, wie welche Entscheidung wurde getroffen. Und dafür soll solch ein zentrales Register mit einer Antwort geben und die Prozesse vereinfachen helfen. Denn die statistischen Größen sagen auch, die Menschen, die aufgrund des akuten Hirntodes in Frage kommen, die sind ja im Regelfall schon erfasst in Deutschland. Da funktioniert das System ganz gut, es könnte noch besser werden. Aber davon bleiben immer noch ein Großteil derjenigen, die als Spender in Frage kommen, unbeantwortet, weil man nicht weiß, wollen sie spenden oder wollen sie nicht spenden. Und das könnte man mit so einem System zumindest etwas verbessern.
Volker, jetzt haben wir heute und auch in den letzten Tagen und Wochen immer noch ein anderes Argument gehört. Das lautet, viele Krankenhäuser in Deutschland sind gar nicht darauf vorbereitet, auf diesen Organspendeprozess. Und auch deshalb kommt es in vielen Fällen überhaupt nicht zu einer Organspende, einfach weil da die Kapazitäten fehlen. Wird sich daran etwas ändern?
Naja, da gibt's ja zumindest jetzt den Versuch des letzten der gesetzten Gesetzesreform, die der Gesundheitsminister im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat, dass es in den Krankenhäusern Transplantationsbeauftragte geben soll, die sich explizit um diese Fragen kümmern. Das ist aber in der Praxis jetzt wieder ein großer Name. In Spanien beispielsweise sind das freigestellte Ärzte, die sich nur um diese Fragen kümmern. Da geht es nämlich nicht nur darum, dass man die möglichen Patienten feststellt, sondern auch eben den Kontakt zu den Angehörigen aufnimmt, um diesen Prozess, eben den Klärungsprozess, schnell in die Wege zu leiten. Und da gibt es jetzt in Deutschland erste Ansätze dazu, dass es solche Transplantationsbeauftragte gibt in den Krankenhäusern, zumindest in den wesentlichen Krankenhäusern. Aber alle Kritiker sagen, dass das auch noch zu dünn ausgestattet ist. Die müssen das teilweise nebenbei machen oder sind nur ein Teil der Wochenstunden dafür freigestellt. Also das kann auch nur der Anfang sein. Aber viele sagen, gerade an diesen Strukturen könnte und müsste man mehr verbessern, dann würde auch die Spenderzahl in Deutschland deutlich höher sein. Denn die Deutsche Stiftung für Organspende hat ja auch gerade in dieser Woche gesagt, es gibt immer noch ein großes Delta zwischen denjenigen, die als Spender in Frage kommen und denjenigen, von denen es tatsächlich nachher am Ende eine konkrete Spende gibt.
Und glaubst du, mit dieser Entscheidung heute ist die Debatte jetzt beendet?
Nein, das glaube ich nicht. Also zumindest hat sie dazu geführt, auch das hat die Deutsche Stiftung Organspende die Woche schon gesagt, dass die Spendenbereitschaft insgesamt in Deutschland steigt. Das Signal an sich ist für mich jetzt ein positives aufgrund dieser Entscheidung. Und jetzt kann man nur hoffen, dass der Gesundheitsminister das Signal auch so aufnimmt und zu weiteren Strukturverbesserungen bei der Organtransplantation beiträgt, damit es da beispielsweise mehr Freistellungen für diese Beauftragten gibt, damit sie sich explizit um diese Fragen kümmern können, was bislang nur tatsächlich rudimentär erfolgt.
Ich habe auch so das Gefühl, dass wir da noch sicher noch einiges zu hören bekommen und auch sicher an der einen oder anderen Stelle nochmal drüber reden müssen. War auf jeden Fall heute ein interessanter Tag zu diesem Thema und dir, Volker, vielen Dank, dass du dir die Zeit noch genommen hast, mit mir zu sprechen. Danke
dir. Das gerne. Und ich hänge auch noch dran, es wird auch nicht die letzte Debatte gewesen sein, denn die Befürworter der Widerspruchslösung haben gestern mir gegenüber schon erklärt, sie werden spätestens in der nächsten Legislaturperiode einen neuen Versuch starten.
Aha, siehste, genau. Das, da richte ich mich schon mal drauf ein. Volker, danke dir vielmals.
Gerne.
Das Jahr 2038, das ist noch 18 Jahre entfernt. Einmal volljährig werden sozusagen. Aber dieses Jahr 2038, das steht schon jetzt fest als das Jahr des Kohleausstiegs in Deutschland. Also spätestens bis dahin soll das allerletzte Kohlekraftwerk in Deutschland stillgelegt sein. Wie genau das jetzt laufen soll, vor allem wer dafür wie viel Geld als Entschädigung bekommt, das ist seit der letzten Nacht bekannt. Da haben sich Bundesregierung, die Bundesländer und die Energieversorger auf einen Fahrplan geeinigt. Barbara Schmidt-Matern, das ist die Kollegin in unserem Hauptstadtstudio, die das alles für uns Tag und Nacht auf dem Schirm hat. Hallo Barbara.
Hallo Tobias.
Barbara, was genau hat die Runde da in der vergangenen Nacht in Berlin beschlossen?
Also ich muss erstmal vorweg sagen, dass uns allen hier, glaube ich, sowohl den politischen Beobachtern, also uns Korrespondenten, als auch vielen Wirtschafts-Umweltverbänden, den Lobbygruppen, die hier in Berlin-Mitte sitzen, uns allen die Köpfe etwas rauchen, weil das doch ein Konglomerat an Einzelpunkten jetzt ist. 14 Eckpunkte insgesamt, die die drei Ministerien heute früh vorgestellt haben, nach dieser Nachtsitzung im Kanzleramt. 14 Eckpunkte, da schimpfen die Grünen schon jetzt bereits zu diesem Zeitpunkt und sagen, das ist eine Regierung, die uns immer nur mit Eckpunkten abspeist. Das mag jetzt ein bisschen Oppositionsstichelei sein, aber vielleicht gucken wir uns einfach die Beschlüsse im Einzelnen mal an. Und ich nenne jetzt von diesen 14 nur die wichtigsten. Was unsere Nachrichten heute ja schon zahlreich gemeldet haben bei uns im linearen Programm, ist, dass der Ausstiegspfad jetzt erstmals schwarz auf weiß feststeht. Sehr alte und dreckige Kohlekraftwerke, damit zitiere ich Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die sollen ganz schnell vom Netz gehen. Den Anfang macht, wie es auch ursprünglich die Kohlekommission vorgesehen hatte, Nordrhein-Westfalen und damit der Westen Deutschlands. Das war aus Gründen der Strukturschwäche gerade in manchen ostdeutschen Regionen, gerade den ostdeutschen Regierungschefs auch ganz, ganz wichtig, dass der Ausstieg aus der Kohle im Westen, eben in Nordrhein-Westfalen beginnt. Also da sind Neurath, da sind Niederaußen, Weißweiler, die ganzen alten Schätzchen sozusagen, die zwischen dem 31. Dezember diesen Jahres bis einschließlich 2022 als erste vom Netz gehen werden. Details können wir vielleicht gleich noch ein bisschen besprechen. Ich mache mal weiter in der Liste. Diese Liste enthält übrigens eine Revisionsklausel. Das heißt, möglicherweise könnte der Kohleausstieg auch schon früher erfolgen, nämlich schon 2035. Darüber wird Mitte der 20er Jahre erneut beraten werden. Es soll, und damit komme ich zu einem großen weiteren Punkt, Strukturhilfen in Milliardenhöhe für die betroffenen Braunkohleregionen geben. Es soll Entschädigungen für die Konzerne geben, die die Kraftwerke betreiben, in Milliardenhöhe. Das sehr, sehr umstrittene Kohlekraftwerk in Datteln am nördlichen Rand des Ruhrgebiets nimmt nun doch den Betrieb auf. Der Hambacher Wald bleibt stehen. Und rund um Garzweiler werden weitere Dörfer abgebaggert. Also ein ganz, ganz ambivalenter Kompromiss.
Barbara, Garzweiler beziehungsweise Hambacher Forst, das wird natürlich sicher viele freuen. Aber ich habe schon mitbekommen, vor allen Dingen diese Entschädigung für die Kraftwerksbetreiber, die sorgen ja für einigen Ärger jetzt. Warum müssen die überhaupt Geld bekommen dafür, dass sie alte Kraftwerke stilllegen?
Da gibt es ganz einfach einen Rechtsanspruch. Das Bundeswirtschaftsministerium argumentiert hier, wir greifen ein in einen laufenden Betrieb. Die Energiekonzerne hätten ja diese Kohlekraftwerke theoretisch noch sehr viel länger am Netz lassen können. Nun gibt es eine politische, eine gesellschaftspolitische Entscheidung und dafür wurde ja diese Kohlekommission vor anderthalb Jahren gegründet, um eben möglichst im Konsens einen Weg zum Kohleausstieg zu finden. Und die Entscheidung lautet eben, Deutschland will aus der Kohle aussteigen und da würde sich die Bundesregierung, würde sich der Staat ins Unrecht setzen, wenn er also diese Abschaltung verfügt, beziehungsweise er könnte das natürlich ordnungspolitisch machen, müsste dann aber umso dringlicher mit Klagen rechnen und deswegen hat man jetzt gesagt, naja, wir wollen uns ja außerdem auch im Konsens einigen und eben nicht den Konzernen einfach eine Lösung vorschreiben, Stichwort Ordnungspolitik. Und wenn wir eben diesen Konsens erreichen wollen, dann muss uns das auch als Gesellschaft, müssen wir uns das auch etwas Geld kosten lassen. Ja. Wobei natürlich diese Höhe von mehreren Milliarden hoch umstritten bleibt heute.
Ja, was würdest du sagen? Also ich glaube 4,3 Milliarden, das ist die Zahl, die ich gelesen habe. Ist das ein gutes Geschäft für die Kraftwerksbetreiber?
Ich glaube, man darf sagen, ja, wenn man guckt, wie auch über die vergangenen Monate die Konzerne die Preise einfach nochmal nach oben getrieben haben. Es gab bereits an der Börse deutliche Reaktionen zugunsten der Kohlekonzerne. Der RWE-Kurs ist schon Ende letzter Woche nach oben geschnellt, als die neuen Entschädigungsmeldungen so aufflackern, dass da jetzt die letzten Tage wieder ordentlich Bewegung in die Gespräche gekommen war. Und natürlich ist der Vorwurf nicht ganz unberechtigt, dass sich die Konzerne jetzt den den Ausstieg ordentlich vergolden lassen vom Steuerzahler. Das kritisiert zum Beispiel auch die FDP ganz massiv. Das kritisiert jetzt der Steuerzahlerbund. Und das ist, ja, wie es aus dem Bundesumweltministerium dann wieder heißt, dass da quasi Geld vor Tempo vor Geld jetzt geht, so rum. Man schafft es schneller auszusteigen, wenn man Entschädigungen zahlt, aber es kostet eben was.
Gut. Über einen anderen Betrag müssen wir auch noch reden. 40 Milliarden Euro soll es insgesamt geben für diese ganzen betroffenen Gebiete. Du hast ja jetzt schon einige aufgezählt in Nordrhein-Westfalen. Wir sollten nicht unterschlagen, es gibt natürlich einige Braunkohlereviere auch in Ostdeutschland. Die werden natürlich dann in 10 oder 18 Jahren sehr viel anders aussehen, wenn diese ganzen Kraftwerke dort stillgelegt werden und wenn es dort dann keine Arbeitsplätze mehr gibt. Was wird dann mit diesem Geld dort eigentlich genau gemacht? Wofür werden diese 40 Milliarden Euro verwendet?
Also wir haben ja im Laufe des letzten Jahres immer schon sehr ausführlich beobachten können, wie über dieses Thema Strukturhilfen für die Braunkohleregionen gestritten und debattiert wurde. Wer bekommt wie viel Geld für was und wann fließt es? Es kursierte dann auch eine lange, lange Liste, die sämtliche Kleinigkeiten aufgelistet hat, was man machen kann, angefangen von neuen Bahntrassen über Forschungseinrichtungen oder auch Bundeswehrstandorte. Und genau das wiederholt sich jetzt an Vorschlägen, auch in den Eckpunkten, die heute vorgestellt wurden. Es wird zum Beispiel in Cottbus ist geplant, dass es ein großes neues Medizinzentrum geben wird. In der sächsischen Lausitz soll ein neues Bundeswehrstandort aufgebaut werden. In Jülich soll es eine Helmholtz-Forschungszentrum-Einrichtung geben, eine neue. Also das sind so die Ideen, um in den Strukturen, wenn die Kraftwerke abgeschaltet werden, um die Strukturen sozusagen neu aufbauen zu können. Und in Verbindung damit soll es auch, das hatte ich glaube ich schon erwähnt, ein Anpassungsgeld geben für die Mitarbeiter in der Braunkohlebranche. Für die Steinkohlebranche existiert das bereits. Das soll den Braunkohlemitarbeitern bis höchstens zum Jahr 2043 ausgezahlt werden, und zwar für den Fall, dass sie aus dem Job eben ausscheiden, weil das Kohlekraftwerk abgestellt wird, und dann, um nicht gleich in die Rente überwechseln zu müssen, so ein Anpassungsgeld erhalten.
Was glaubst du denn? Du warst ja in vielen dieser Regionen auch selbst schon unterwegs. Kann das funktionieren, aus so einem Braunkohlerevier eine Region zu machen, in der die Medizintechnik plötzlich boomt, innerhalb von 18 Jahren?
Also ich bin ein bisschen skeptisch, das muss ich zugeben. Ich kann auch nachvollziehen, dass vor allem das Misstrauen, das in vielen Regionen Ostdeutschlands herrscht, weil man einfach unter dieser Erfahrung, manche würden sagen auch unter dem Trauma dieses Umbruches in den 90er Jahren steht. Das wird und wurde zumindest auch im vergangenen Jahr während der Landtagswahlkämpfe in Sachsen und Brandenburg immer wieder dieser Vergleich zu den 90er Jahren und den Brüchen in den Biografien, in den Arbeitsbiografien genannt als Argument gegen den Kohleausstieg und eben dem großen Misstrauen, warum das dieses Mal anders oder besser laufen sollte. Da muss ich sagen, zumindest wenn ich jetzt auf den Stilllegungspfad gucke, also dieses große DIN A3-Papier, auf dem die drei Bundesministerien heute die Liste der Abschaltungen notiert haben, da steht eben auch, dass das erste ostdeutsche Braunkohlekraftwerk, nämlich Jenschwalde A in der Lausitz in Brandenburg, soll geplant am 31. Dezember 2025 vom Netz gehen, während die ersten Abschaltungen im Rheinland ja schon in diesem Jahr beginnen. Also da versucht die Bundesregierung Zeichen zu setzen, dass, wie es die Kommission vorgeschlagen hat, die Kohlekommission, dass man eben im Westen beginnt. Aber die Akzeptanz dafür zu schaffen, dass man das eine abschaltet und neue Strukturen aufbauen will, das wird Jahre brauchen, und das wird auch nur, denke ich, dann funktionieren, wenn es wirklich gelingt mit den neuen Bahntrassen, mit den neuen Forschungseinrichtungen und wenn das schnell genug passiert. Und dann muss man ja immer noch bedenken, dass wenn man zum Beispiel ein neues Universitätsklinikum oder eine neue Forschungseinrichtung aufstellt, dann sind das natürlich akademische Arbeitsplätze in der Regel, die da neu geschaffen werden. Ob da so der einzelne Kohlearbeiter unterkommt, das ist dann noch eine ganz andere Frage.
Barbara, wir haben über dieses ganze Thema, über den Ausstieg auch hier in der Redaktion immer wieder gesprochen. Ich habe darüber mit vielen Kollegen in den letzten Tagen geredet. Und eine Frage, zu der wir dann immer kommen, die geht so ein bisschen über diesen Kompromiss jetzt hinaus. Und da spielt ja noch ein anderer Themenkomplex eine Rolle. Wir haben ja in dieser Woche uns auch wieder unterhalten viel über die Autoindustrie, die ja auch leidet unter oder wahrscheinlich leiden wird unter einem massiven Umbruch in der Branche hin zur Elektromobilität. Und da stehen auch viele tausend Arbeitsplätze auf dem Spiel, wahrscheinlich noch viel mehr als in den Braunkohle- und Kohlerevieren, in den Kohlekraftwerken und in dieser Branche. Also wahrscheinlich weit mehr Arbeitsplätze werden riskiert durch den Umbruch in der Autoindustrie. Warum gibt es für die Menschen in den Kohlerevieren oder für diese Problemlösung, warum werden dafür so viele Milliarden bereitgestellt? Und bei der Autoindustrie sagt man zunächst erstmal gar nichts.
Also ich glaube, dass diese Debatte, mit deiner Frage nimmst du sie im Grunde ein bisschen vorweg, denn diese Debatte wird natürlich kommen, die läuft in Teilen auch schon. Es gibt schon jetzt Forderungen aus der Autoindustrie, dass man ein- bis zweistellige Milliardenbeträge brauche von der öffentlichen Hand, um eben die Verkehrswende zu gestalten, also sprich den Umstieg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität damit verbunden. Und das wird wahrscheinlich den Druck auf die öffentlichen Kassen noch erhöhen. Damit verbunden wird sein ein Verlust von Arbeitsplätzen, denn man braucht offenbar einfach viel weniger Arbeitskräfte, um ein E-Auto zusammenzuschrauben, als das heute bei einem klassischen Verbrennungsmotor der Fall ist. Auf der anderen Seite, so argumentieren zum Beispiel die Grünen immer wieder, wird ja im Zuge der gesamten Energiewende, auch in der Wirtschaft, werden natürlich auch viele, viele neue Arbeitsplätze entstehen. Aber ich gehe davon aus, dass sobald es überhaupt einmal konkreter geworden ist, wie denn der Schwenk in der Verkehrspolitik gelingen kann, dann werden auch die Forderungen von Seiten der Autoindustrie nach finanzieller Unterstützung durch die Politik, die werden dann natürlich lauter werden. Aber solange wir überhaupt noch keinen Masterplan haben, wie denn die Verkehrswende aussehen soll, und das ist ja die große, große Lücke, die wir da immer noch in der Klimapolitik auch der Bundesregierung haben, solange kann man natürlich auch noch nicht die Hand aufhalten und schon konkrete Geldforderungen stellen. Wie gesagt, sie sind vereinzelt da, aber sie werden noch nicht allzu laut geäußert.
Barbara Schmidt-Matern, wir haben gesprochen über den jetzt feststehenden Fahrplan zum Kohleausstieg. Barbara, vielen Dank, dass du das alles so genau für uns im Blick hast. Danke dir.
Gerne.
Und das war es auch schon wieder für heute hier bei Der Tag, dem täglichen Podcast im Deutschlandfunk. Morgen am Freitag gibt es uns wieder ab 17 Uhr, dann mit Ann-Kathrin Büsker. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.